Heute Abend dürfen wir einen der kleinen Propheten herausgreifen, nämlich Habakuk. Habakuk. Bedeutet Ringkämpfer. Ringkämpfer, Habakuk. Und zwar, wenn wir Kapitel 3, Vers 1 beachten, dann haben wir, was für eine Art Ringkämpfer er ist. Gebet Habakuks, des Propheten nach Shigionot, das heißt in bewegten Rhythmen. Gebet Habakuks. Also, ein Gebetsringkämpfer steht vor uns. Und da denken wir an einen Gebetsringkämpfer, Mitarbeiter des Apostels Paulus. Wer weiß schon, wie der heißt? Es grüßt euch Epaphras, der für euch ringt in seinen Gebeten. Epaphras, ein ganz treuer Mitarbeiter des Apostels Paulus. Und Paulus selber, wie steht's da? Ist auch ein Gebetsringkämpfer. Epheser 6. Epheser 6, wo die Rede ist von der ganzen Waffenrüstung Gottes, lesen wir nur noch das siebte und letzte Stück der ganzen Waffenrüstung Gottes. Und zwar lesen wir von Vers, was ist das? 18 an, ja. Zu aller Zeit betend. Und jetzt würde mir schon genügen, um mich demütigen zu können unter ein solches Wort. Zu aller Zeit betend. Zweitens, mit allem Gebet und Flehen. Mit allem Gebet und Flehen. In dem Geiste. Und drittens, und eben hiezu wachen. In allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich. Ah. Paulus selbst haben wir gefragt, wie steht es da in Bezug auf Gebetsringkämpfer? Paulus ist ein solcher Gebetsringkämpfer, dem Gott das zugemutet hat, was er sonst niemand der Heiligen, der Gläubigen zumutet. Was ihnen, dem Paulus und seinen Mitarbeitern in Asien widerfahren ist, nicht im heutigen Asien und nicht einmal im heutigen Kleinasien, sondern nur inmitten der sieben Gemeinden, die sich alle von Paulus abgewandt haben, wurden wir so beschwert, jetzt Achtung, über die Maßen. Und da lesen wir sonst normalerweise, Gott lässt niemand über die Maßen beschwert werden. So dass wir am Leben verzweifelten. Braucht so etwas bei so einem Benjaminiten, aus ehemaligen reißenden Wolf, bis der am Leben verzweifelt? Aha. Wir haben Epaphras beachtet, der für euch ringt in seinen Gebeten. Paulus. Liebe Geschwister, da dürfen wir gleich alle uns in die Gegenwart des Herrn stellen und uns schämen und sagen, Herr, wer sind wir, diesen Normalgegebenheiten gegenüber? Und dann noch heute, wo es wie noch nie darauf ankommt, in allem Gebet und Flehen erfunden zu werden. Noch nicht genug? Wie war es mit Mose? Erster Kampf beim Auszug gegen die Midianiter, oder was war's? Ja, no. Ich will aber, dass die Männer an allen Orten heilige Hände emporheben zum Gebet. Paulus. So war Mose auf dem Feldherrnhügel während den Kämpfen Israels gegen die Feinde, so. Und dann erschlafften seine Hände, seine Arme. Und in dem Maße, wie er im Gebet und die Arme sinken lassen erschlaffte, siegten die Feinde. Da kamen Aaron, sein Bruder und Hur und hoben seine Hände, halfen ihm. Jetzt waren sechs Arme hochgehoben und die Mitte wieder der Geist. Im Geiste haben wir gelesen, genügt immer noch nicht. Und dann setzen sie den Mose auf einen Stein. Wissen wir, wie der Stein heißt?
Der Fels, der
mitbogte
in der Wüste.
Jawohl, ja, und auch der Stein. Ja. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Ne? Ja. Aha. Jetzt erst ist der Sieg und die Gebetskraft des Mose gesichert. Nachdem sie ihn auf einen Stein, aber nicht auf Professor Einstein, gesetzt haben. Auch den einen Stein, den die Bauleute verworfen haben. Das heißt, diese Gebete im Geist, die sollen normalerweise wieder in gesunder Weise des Glaubens aus der Ruhe Gottes heraus geboren werden. Nicht aus einer Nervosität oder Unruhe heraus. Befleißiget euch, in seine Ruhe einzugehen. Nicht befleißigt euch, endlich gute Werke zu tun und so weiter und so weiter und so weiter. Wir haben nur einen Fleiß anzuwenden, das Gegenteil von allen anderen Fleißen, in seine Ruhe einzugehen, um zur Ruhe zu kommen von allen unseren Werken, gleich wie Gott längst zur Ruhe gekommen ist von allen seinen Werken. Mose, und wer ist der größte Ringkämpfer im Gebet, ohne Zweifel? Jesus von Nazareth. Gethsemane steht vor uns, ungefähr einen Steinwurf weit entfernt er sich von seinen Jüngern, sinkt nieder zum Gebet dreimal und dort dürfen wir lesen, jetzt, und da er in ringendem Kampfe war, Gebetskampf, betete er heftiger. Da sind wir ja, ja nicht einmal Waisenknaben, nicht einmal Sonntagsschüler. Aber dieser Abend möchte uns nicht nur ermuntern, sondern verpflichten, innerlich in der Gegenwart unseres wunderbaren Herrn, hier einmal ernst zu machen. Was haben wir gesungen?
Gott hört Gebet.
Ja, ich glaube, Gott hört Gebet. Ja, ich weiß, Gott hört Gebet. Ja, ich bin gewiss, Gott hört Gebet. Ehre sei dem Herrn. Und was sich Gott bei Paulus erlaubt hat, über die Maßen beschwert zu werden, bis er am Leben verzweifelte, mit seinen Kameraden, erlaubt er sich bei Habakuk hier. Ich schreie und du hörst, ich füge hinzu, und du hörst nicht einmal. Warum durfte ich das hinzufügen? Du hörst nicht einmal. Weil wir in Psalm 22, Golgatha, lesen, ich rufe des Tages und schreie des Nachts. Da heißt es, und du antwortest nicht. Aber in der Mitte des Psalmes lesen wir, als ich schrie und rief, hast du mein Gebet gehört? Lesen wir. Also, Jesus Christus am Kreuz schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schnell ergänzende Bemerkung, war mal ein Streit ausgebrochen unter Brüdern, ein ganz harmloser Streit. Die einen behaupteten, Jesus hat nicht gebetet am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sondern er hat gebetet, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Ja, was stimmt denn? Wieder einmal wie meistens beides. Im Hebräischen heißt es, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Und Lama heißt warum? Warum? Das haben wir im Psalm 22, warum? Und im Neuen Testament heißt es wozu? Was ist falsch von beidem? Beides ergänzt sich richtig. Warum? Keine Antwort. Wozu? Das muss doch einen Sinn haben. Also Jesus, da er in ringendem Kampfe war, betete er heftiger. Und kommt dreimal zurück. Und seine 12 Mitarbeiter schlafen. Und die Schrift hat hier eine wunderbare, barmherzige Begründung. Wer weiß, wie die heißt? Warum sind die Jünger immer eingeschlafen?
Sie haben gar nicht geschlafen, sie haben gesehen. Ihre Augen wurden schwer.
Ja, das, das ist noch nicht die Antwort, das ist das Gleiche.
Und sie waren betrübt da.
Wie?
Sie waren betrübt.
Sie waren?
Betrübt.
Jawohl. Sie waren eingeschlafen vor Traurigkeit. Das ist ein schöner Grund, ne? Vor Traurigkeit um das, was sie jetzt erleben müssen. In der Gegenwart ihres wunderbaren Herrn, vor Traurigkeit. Also, da müssen wir uns nicht schämen, wenn auch uns mal so etwas passieren würde. Habakuk. Habakuk, der Ausspruch, erste Worte, welchen Habakuk, der Prophet, geschaut hat. Wie lange, Jehova, habe ich gerufen, und du hörst nicht. Ja, bitte, so sagt die Schrift. Und du hörst nicht. Es steht hier jetzt nicht, wie lange Habakuk gerufen hat. Wie lange? Aber es steht Lange habe ich gerufen und du hörst nicht. Könnte man sagen, ja, der hat es eben bei Habakuk nicht gestimmt. Oh, ja, das sind dann die Gott widerwärtigen Erklärungen der Frommen. Solche Art. Vers 3. Warum lässt du mich Unheil sehen und schaust Mühsal an und so weiter? Vers 4. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht kommt nimmermehr hervor, denn der Gesetzlose umzingelt den Gerechten. Der Gesetzlose umzingelt den Gerechten. Damit wir hier gleich die Zentralbedeutung kennen, schlagen wir auf Jesaja 29, die ersten Verse, die wir sicher gut kennen, aber nie genug neu kennenlernen können. Jesaja 29. Jesaja 29. Wehe, Vers 1. Wehe, Ariel. Ariel. Stadt, wo David lagerte, natürlich Jerusalem. Aber was heißt denn Ariel? Ari heißt Löwe. Er ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Er ist gemeint. Und ich werde Ariel bedrängen, Christus, und es wird Seufzen und Stöhnen geben, und sie wird mir sein wie ein Ariel, wie ein Gotteslöwe. Und ich werde dich im Kreise umlagern und dich mit Heeresaufstellung einschließen. Ja, hast eine Belagerung jetzt nicht von Jerusalem, sondern vom Gotteslöwen. Da hat also Gott selbst alle Heere der Finsternis, Satans und all seiner Helfershelfer, ja, um Golgatha, um den Gekreuzigten sich versammeln lassen, um ihn unmöglich zu machen.
So steht in Psalm 22. In Psalm
22,
ja,
bitte?
Steht da, wie viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Basan mich umringt. Ja. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe reißend und brüllend.
Ja, wunderbar. Und ich werde dich im Kreise umladen und dich mit Heeres Aufstellung einschließen und Belagerungswerke wieder sich aufrichten. Wie wichtig, ja nicht ich selbst. Gott bezieht diese Gerichtsausführungen auf sich, weil er sie genehmigt hat. Aber sie kommen nicht aus seinem Herzen, sondern sind alles Genehmigungen von heiligen Engeln, die aus Eifer für Gott Dinge anordnen möchten, von denen Gott klagt und sagt, wie bei David und seinen Heerführern: Ihr Söhne der Zeruja, ihr bereitet mir Herzeleid über Herzeleid. Aus lauter Eifer für David, was die alles angestellt haben, samt dem Umbringen des Absalom. Vers 4. Und erniedrigt, ja, Jesus in seiner Erniedrigung, wirst du aus der Erde reden? Ah ja. Was hat er dann für eine Leiblichkeit gehabt? Ein Häuflein Staub vom Erdboden. Wirst du aus der Erde reden, erstens, und deine Sprache wird dumpf aus dem Staube ertönen. Ja, Staub vom Erdboden. In der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde nach außen. Und inwendig der Heilige Gottes, der von Sünde nichts wusste, nicht mal wusste. Drittens. Und deine Stimme wird wie die eines Geistes aus der Erde hervorkommen. Und deine Sprache wird aus dem Staube flüstern. Das war bei Jesus, dem großen Habakuk, sein ganzes Leben lang der Fall. Er, der gewohnt war, mit seinem Vater eine Sprache zu sprechen, die der Mensch unfähig ist auszusprechen, hat einer das erlebt?
Paulus.
Ja. Bitte, ihr Brüder, wenn ihr Ergänzungen habt. Ja. Paulus. Was er gehört und gesehen hat im dritten Himmel, kann der Mensch unmöglich aussprechen. Verstehen. Und ihm wurde es eröffnet. Das ganze Leben lang war das bei Jesus der Fall. Was er ausgesprochen hat, aus dem Staube, aus der Erde, aus, ja. Wir dürfen hier nicht stehen bleiben.
Wir haben auch das Bild von Jona, weil ja verglichen wird. Der schrie auch im Bauch des Fisches, schrie er zu Gott. Das war auch so, wenn man das dann von oben sieht, wie ein Flüstern aus der Erde heraus.
Dankeschön. Und jetzt einige Blicke bei Habakuk. Das Wort in Vers 5. Sehet unter den Nationen und schauet. Nämlich und erstaunet, staunet, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, Ihr würdet es nicht glauben, wenn es erzählt würde. Liebe Geschwister, auch in unseren Tagen hat Gott ein Werk gewirkt, dass wenn man das vorher erzählt hätte, dass eine ganze Waffenmacht aller Nationen, will man so sagen, gegen einen Mann antreten. Und den einen, der seiner Macht und seines Sieges sicher war, ja, nun in einer Weise demütigen konnten. Aber, liebe Geschwister, was heute, bis heute jetzt geschehen ist, noch nicht einmal ist Waffenstillstand nach dem offiziellen Begriff vorhanden, sondern nur die Vorstufen. Es müssen vom Irak, von Seite Irak, noch alle fast unmöglichen Bedingungen erfüllt werden, sodass einmal Waffenstillstand erreicht ist. Und dann wissen wir, dass, oder darf ich bezeugen, dass das, was jetzt geschehen ist, eine Ruhepause erreicht worden ist. Und wir danken Gott, dass Präsident Bush, der jetzt lange geschwiegen hat, Worte aussprechen durfte, was Gott in 100 Tagen an Unmöglichem geschenkt hat. Ich wiederhole, erinnere an das Wort, was da geschehen ist, ist nicht Daniel 8 und das etwas Gewaltiges, sondern Stammvater der Araber, Ismael, seine Hand, ein Zahl gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Das haben wir jetzt heute erlebt. Aber was jetzt dann kommt mit Israel und mit den Palästinensern und was die wollen und der will und jene wollen und so weiter, jetzt geht's erst los. Jetzt geht es dann erst los. Mit einem Wort, das alles bis jetzt ist nur ein Anfang gewaltiger Dinge, von denen Habakuk dann zu schreiben hat. Wir lesen Vers 12. Ja, was vorher bis Vers 12 geschrieben ist, sind Ereignisse, die erst, er spricht da später vom Ende der Tage, erst bei Harmagedon dann geschehen werden. Vorerst waren es die Chaldäer, also Nebukadnezar, der hier gemeint ist in den Versen bis Vers 12. Aber was mit Nebukadnezar geschehen ist, ist nur wieder Modellvorführungen für das große Geschehen namens Harmagedon. Harmagedon, habe ich mal nachgeforscht, das bedeutet einen Krieg, wie die Welt noch nie gesehen hat, nämlich gewaltige Heere aus der unsichtbaren Welt und Dämonen aus der Tiefe des Scheols brechen hervor, und gewaltige Heere aus der unsichtbaren Welt und die ganze dämonisierte Menschheit ist in Aufruhr, das ist Harmagedon. Dann beachten wir Kapitel 2, das wunderbare Wort, dann merken wir uns. Auf meine Warte will ich treten, und auf den Turm mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mir antworten wird auf meine Frage und was ich erwidern soll auf meine Klage. Na, auf meine Warte will ich treten, liebe Geschwister, jeder von uns hat seinen Platz von Gott zugeteilt bekommen und jetzt aber bewusst auf die göttliche, geistliche Warte treten, als Gebetsringkämpfer, auf meinen Turm mich stellen, wie heißt unser Turm? Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Und der Gottvertrauende flieht dahin und ist in Sicherheit. Das ist unsere Stellung heute. Um zu sehen, was er mit mir reden wird und so weiter. Vers 2. Da antwortete mir Jehova und sprach, schreibe das Gesicht auf und grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne. Denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit. Und es strebt nach dem Ende hin und lügt nicht. Wenn es verzieht, so lass die Flügel hängen und denke, ja, es stimmt doch alles nicht. Wenn es verzieht, so harre sein. Harre meine Seele, harre des Herrn gilt dann. Alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Wenn es verzieht, so harre sein. Schreibe es auf Tafeln, dass man es geläufig lesen könne. Was sind das für Tafeln bei uns? Paulus antwortet, ich habe euch geschrieben auf die Tafeln eurer Herzen, hat Paulus deutlich geschrieben. Wunderbar. Und was durchs Ohr eingeht, geht auf alle Fälle ins Herz. Aber man kann das vernichten, ablehnen, Nein dazu sagen. Wenn es verzieht, so harre sein, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Soweit. Dann Gebet Habakkuks, machen wir den Sprung. Kapitel 3. Gebet Habakkuks des Propheten nach Schikionot. Jehova, ich habe deine Kunde vernommen. Ich fürchte mich. Jehova, es kommt ein zentral gezieltes Gebet. Belebe Jehova, belebe dein Werk, wann? Inmitten der Jahre, inmitten der Jahre mache es kund, nämlich im Zorn gedenke des Erbarmens. Hat er sich durchgerungen. Jehova, Jehova, belebe dein Werk, wann? Inmitten der Jahre, was sind das für Jahre? die letzten sieben, geschieht da etwas. Gewaltig. Satan wird auf die Erde geworfen. Kann Mose und Elias töten und das Weib will er umbringen, den männlichen Sohn. Aber Mose wird entrückt, der männliche Sohn wird das entrückt, das Weib wird in Sicherheit gebracht. Und das Wunderbare, jetzt beginnt die große Drangsal, die zweiten dreieinhalb Jahre. Da gibt es nur eine. Und da lesen wir, wer sind diese, die nicht zu zählen sind, die daherkommen in weißen Kleidern und Harfen und folgen dem Lamme, wohin es geht? Antwort, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Ah, Gott, das Gebet des Habakuks erhört. Mitten im Zorn, das ist der Tag des Zornes, die zweiten dreieinhalb Jahre. Und am Ende der zweiten dreieinhalb Jahre dürfen wir lesen, der Grimm deines Zornes ist vollendet. So. Und eine unzählbare Schar ist gerettet. In Vers 3 beachten wir noch, es sahen dich, es zitterten die Berge, eine Wasserflut fuhr daher, die Tiefe ließ ihre Stimme erschallen, zur Höhe erhob sie ihre Hände. Liebe Geschwister, auch wieder nur ein solches wunderbares, kurzes Wort ist für die ganze weltliche Literaturgeschichte unmöglich. Die Tiefe ließ ihre Stimme erschallen zur Höhe. Sie erhob ihre Hände zur Höhe. Was ist denn die Tiefe? Deine Gerichte, o Gott, sind eine große Tiefe. Menschen und Vieh rettest du. Und die Gerichte können so tief sein, wie sie wollen, im Gegenteil, o Tiefe des Reichtums, wie unaussprechlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Also die Gerichtswege Gottes sind Tiefen der Barmherzigkeit Gottes, weil er sie alle trägt, trägt, trägt. Und je tiefer, hoffnungsloser, schrecklicher alle Gerichte sind, umso wunderbarer ist der Endertrag unseres Gottes, den er aus allen Gerichtstiefen dann hervorbringt. Und so ist unser Gott am Ende, er lässt sich beurteilen, gerechtfertigt, in Bezug auf alles, was er an Schrecknissen und unglaublichem Geschehen genehmigt hatte. Und wir schließen unsere Abend, das heißt ich, die Brüder mögen noch kurze Ergänzungen geben, nämlich ich aber, Vers, was ist, ein, nun, ja, ich aber, ich will in Jehova frohlocken, will jubeln in dem Gott meiner Rettung. Jehova, der Herr, ist meine Kraft und macht meine Füße denen der Hindinnen, also der Hirschkuh, dem Reh gleich, und lässt mich einherschreiten auf meinen Höhen, dem Vorsänger mit meinem Saitenspiel. Wunderbar. Hat Gott den Habakuk noch völlig getröstet? Ja. Wunderbar. Soweit.
Erich, hast du noch was Wort?
Ein Wort, das mich in den letzten Tagen bewegt hat, weil ich aber nicht genau sagen kann, wo es steht, irgendwo in den Sprüchen. Vielleicht hilft mir jemand. Es heißt ungefähr so: Der Gesetzlose, er sammelt und sammelt. Und für wen sammelt er? Ja. Ja, für die Gerechten. Wer weiß, was steht. Aber ihr kennt das Wort. Es ist ja nicht so wichtig, jetzt rauszufinden, wo es steht. Wir wissen, dass es irgendwo steht. Und daran habe ich eigentlich in den letzten Tagen oft gedacht. Der Gesetzlose, der sammelt und sammelt, um sich reich zu machen, um seine Gier zu befriedigen, um es dem abzugeben, dessen der Herr sich erbarmt. Ja. Na, in unseren Tagen, also ich frage...
Ach so, Entschuldigung, ich kann meinen Erich noch trösten, wenn er nicht weiß, wo er steht. Im Hebräerbrief lesen wir zwei, dreimal, es hat irgendwo einmal einer gesagt.
Ja. Da musst du auch nicht wissen. Also welche Ehre, auf die gleiche Stufe wie der Schreiber des Hebräerbriefs gestellt zu werden. Was ich aber damit sagen oder mal fragen will, wo wird am meisten gesammelt? Wo ist die große Versammlungsstätte? Nicht in Zürich, nicht in Europa, nicht auf der ganzen Welt, sondern wo? Wo sammelt der Gesetzlose am meisten? Wo?
Im Totenreich.
Im Totenreich. Denken wir daran, wenn jetzt Hunderttausende, vielleicht Iraker, umgekommen sind, auch in den Weltkriegen Millionen umgekommen sind, sind gesammelt worden im Totenreich. Für wen? Für den, dessen sich der Herr erbarmt. Also, das ist unser Herr, der auch Erbarmen erlangt hat. Gemäß Psalm 22 hat er wunderbar das Erbarmen und die Gnade des Vaters erlangt, ist auferweckt worden und hat sogar die Schlüssel des Totenreichs bekommen. Die Schlüssel des Totenreichs. Somit hat er alles, was der Satan, Tod und Teufel gesammelt haben in den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte, ist alles der Sohn erben. Ein kleines Wort, nicht? Das Wunderbares aussagt.
Wir leben, kurz zwei Ergänzungen. Die erste, weil er es nicht erwähnt hat, ist in 2. Mose 17. Die Sache mit den schweren Armen, dass Mose, als er gestützt wurde, mit dem Stein, das ist in 2. Mose 17, 8, Verse 8 bis 13.